Gut, dann freue ich mich auch ganz herzlich, Sie begrüßen zu dürfen zu dem Gespräch, wo wir eigentlich noch zwei mehr sind, wie wir gerade schon erfahren haben. Peter Tollens krankheitsbedingt nicht dabei. Peter Storer kann leider nicht mehr dabei sein. Und ich freue mich ganz besonders, dass Michael Tönges, wie schon gerade gesagt, die Stellung hält, sich heute zum Gespräch hier ist. Und um das vorweg schon zu nehmen, der Peter Storer selber nie kennengelernt hat, umso mehr habe ich Respekt davor zu sagen, ich gehe heute in den Dialog. Und wir haben eine Sache verabredet, dass wir nichts verabreden vorher, und daran haben wir uns eigentlich auch ziemlich gut gehalten. Und in dem Sinne werden wir uns jetzt beide von verschiedenen mit am Tisch Sitzenden und von verschiedenen Warten dem Werk von Peter Storer nähern, aber auch dem Werk natürlich von Michael Tönges. Und wir haben das Künstlergespräch natürlich auch ausgewählt, da künstlerisch es Bezugspunkte gibt. Auch wenn man sich nicht getroffen hat, treffen sich die Werke, glaube ich, auf unterschiedliche Art und Weise. Und da bin ich jetzt auch ganz gespannt, das im Gespräch herauszuarbeiten. Wir haben das Gespräch Farbzustände genannt. Der Zustand ist ja, wenn etwas zum Stehen kommt. Und damit ein Zustand entsteht, braucht es so etwas wie einen Ort. Also, dass es gründen kann, dass es zum Stehen kommen kann. Und damit es wieder in Dynamik gerät, das, was gegründet ist, was seinen Ort gefunden hat, braucht es, glaube ich, den Raum. Und deswegen wird unser Gespräch, auch wenn Herr Tönges das noch nicht weiß, wird unser Gespräch um die Farbe gehen, den Ort und den Raum. Und Raum meine ich in dem Fall relativ konkret. Das heißt einmal geografischer Raum. Da gibt es einige Bezugspunkte zwischen den künstlerischen Position. Einmal der werkimmanente Raum, also was ist der Bildraum, der Raum des Bildes ganz konkret. Und dann auch noch, was ist der Umraum des Werks, also vom Werk aus dann wieder in den Umraum gehen, in den Ausstellungsraum gehen. Und daran wird sich unser Gespräch entlanghangeln. Wir versuchen es kurz zu halten und dann Fragen zu ermöglichen, das heißt auch die Gesprächsrunde am Ende zu öffnen, dass Sie sich auch einbringen können in diesen Raum und Ihre Fragen stellen können. Ich möchte ganz kurz noch ein paar Sätze zu Michael Tönges sagen. Wer ihn nicht kennt, dass man ein bisschen orientiert ist, geboren in Bayern, aber dann schon die Kindheit und Jugend in Essen verbracht.
Ziemlich direkt eigentlich neben Herrn Storer, obwohl wir uns nicht kennengelernt haben, nur wenige Kilometer entfernt. Also wirklich, wir hätten uns eigentlich über den Weg laufen müssen. Ich glaube, er ist auch ungefähr in meinem Alter. Ne?
Ein Jahr älter.
Ja, okay. Genau. Also eigentlich hätten wir uns über den Weg laufen können, was ich also umso belustigender finde. Der Peter hat ihn kennengelernt, der Peter Tollens hat Peter Storer kennengelernt und hatte eben da auch bei ihm ausgestellt. Und ich glaube, dass es also zwischen dem Peter Tollens und dem Peter Storer eine sehr gute Verbindung gegeben hat. Denn Peter sagte das Erste zu mir: Der Herr Storer war der zurückhaltendste und der netteste Mensch, den er gekannt hat.
Oh, okay,
gut. Das fand ich immer sehr, sehr bezeichnend. Das fand ich sehr nett. Ja.
Und er, das weiß ich, kannte ihr Werk. So, ja. Und das konnten wir jetzt nur noch Ihnen sagen, sondern er kannte ihr Werk und hat das immer geschätzt.
Ja.
Deswegen war es uns auch ein Anliegen, diese Dreierkonstellation eigentlich heute Abend zusammenzubringen, aber Corona. Es ist halt unberechenbar.
Ja.
Und dann haben Sie in Essen gelebt und Sie sind inzwischen einer der prononciertesten Vertreter sogenannten Farbmalerei. Sie studierten auch in Essen und in Düsseldorf.
Krefeld und Düsseldorf.
Ah, ich habe Essen.
Macht nichts.
Nee, ist ja gut.
Ich wäre gerne an der Volkshochschule gewesen.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre auch noch ein Bezugspunkt zu Peter Storer gewesen.
Nee, leider nicht. Nee, das mit der Volkwang-Schule hat nicht geklappt, aber in Krefeld die Werkhansschule, die hat geklappt.
Die haben Sie genommen.
Ganz gut. Nee, an der Volkwang war ich ein bisschen zu jung, da habe ich mich frecherweise mit 16 beworben und dann sagt, nee, du machst jetzt erstmal dein Abitur. Mhm. Keine gute Idee.
Und dann ging das Abitur war keine gute Idee. Und da ging Ihr Studium bis, achso, ich habe in Ihrer Biografie auch gefunden, dass Sie drei Gymnasien in, hat das was damit zu tun, dass das keine gute Idee war, das Abitur zu machen?
Genau, das hat viel damit zu tun. Ich war ein miserabler Schüler.
Gut.
Ich musste aufs Internat und in die Wüste.
Okay, in die Wüste sogar. Und seit 1981 zahlreiche Ausstellungen in der Region bis nach Amerika, New York, Texas. Also seitdem, die braucht man, glaube ich, gar nicht groß aufzählen. Aber die letzten Ausstellungen waren Städtische Galerie Viersen, waren im Museum Wiesbaden, Columba in der Sammlung vertreten. Bergisch Gladbach, Villa Zanders, ja. Also da gibt es einige Ausstellungen, wo Sie vielleicht schon mal das, wenn nicht hier in der Galerie, das Werk von Michael Tönkes gesehen haben. Und zu Peter Storer, den ich kurz auch vorstellen möchte, da werden Sie vielleicht sehen, dass es da die Berührungspunkte gibt, nicht die Volkwang-Schule Essen, da war Peter Storer, hat dort studiert, von 71 bis 74, glaube ich, und hat dann auch seitdem künstlerisch gearbeitet, in vielen verschiedenen Städten gelebt und vor allen Dingen da war ein wichtiger Bezugspunkt Frankfurt. Da auch die Nähe zur Theaterszene, dann Köln, was bei Ihnen dann auch immer wieder reinkommt, der Kölner Raum. Und dann wieder der Gang nach Essen und in Essen dann vor allen Dingen auch kuratorische Tätigkeiten seit 1993 in Angriff genommen und am Ende die Galerie Schloss Borbeck in Essen auch 5 Jahre, 2012 bis 2017, glaube ich, geleitet und bis zu seinem Tod. Das heißt, da hätte es eigentlich viele Berührungspunkte geben können. Deswegen ist meine erste Frage, warum sind Sie sich nie begegnet? Also wie konnten Sie es schaffen, obwohl Sie künstlerisch durchaus Bezugspunkte haben und der Lebensraum, der geografische Raum Sie auch verbindet?
Das finde ich interessant, die Sache mit diesem geografischen Raum. Da sind Peter und ich im letzten Jahr, Peter Tönkes und ich im letzten Jahr mal drauf gestoßen worden. Da hatten wir, vor 2 Jahren war es schon, hatten wir eine Ausstellung in Frankreich und gemeinsam mit dem Andreas Keil. Und der Kunsthistoriker, der etwas zu uns gesagt hat, der hat hervorgehoben, dass der geografische Raum Frankreich ein komplett anderer ist als der geografische Raum Köln. Nämlich ein zentral über Paris gesteuerter Ort. Und hier in Deutschland, beziehungsweise in diesem Raum, in dem wir uns bewegen, im Grunde genommen ein sehr vielfältiger Raum. Und an der Stelle fällt mir eben auf, und jetzt gebe ich die Frage zurück, warum wir uns nicht begegnet sind. Wahrscheinlich, weil es nicht nur Köln gibt, sondern eben Düsseldorf, Essen und so weiter und so fort. Also viele Orte, an denen Künstler existieren können. Und in Frankreich ist das eben beispielsweise nicht so ganz einfach. Wenn man in Frankreich auf dem Land ist, ist man auf dem Land. Und dann muss man erst über Paris und dann wieder zurück. Und das fand ich also über den Ort im Grunde genommen dann erklärlich. Wir sind uns aus verschiedenen Gründen nicht begegnet, unter anderem mit Sicherheit deshalb, weil er eben auch ein wirklich zurückhaltender Mensch ist. Also ich hätte ihn bestimmt gerne in meiner Werkstatt begrüßt, aber hat sich einfach nicht ergeben.
Und was ich sehr schön fand, Sie haben eine Entscheidung getroffen, das heißt, wir haben auch das war nicht abgesprochen, Sie haben sich ein Werk gewünscht, das es mit auf dem Tisch steht.
Ganz genau.
Und über das Werk würde ich gerne einsteigen, auch wenn der geografische Raum eigentlich mein Plan war, weil Sie haben sich für eins meiner liebsten Werke auch entschieden, das auf den Tisch zu stellen. Aber meine Frage an Sie wäre, Ihre spontane Entscheidung zu sagen, das möchte ich mit bei uns haben, was hat Sie dazu bewogen?
Diese merkwürdige Verbindung von der gerasterten Vorderfläche, die also offensichtlich wahrscheinlich ein Reststück, ein Abfallstück ist, und dann der ziemlich durchgestalteten Seitenansichten. Und beide Seitenansichten sind sehr unterschiedlich. Ich muss jetzt gerade schauen. Ja, diese Seitenansicht, die ist also weniger farbig, die ist etwas farbiger. Und dann hat mich also, es kommt noch dazu, jetzt gucke ich von oben drauf, unglaublich gereizt, dass es unglaublich rau ist, und zwar nicht nur von der Haptik her rau ist, sondern wirklich, ich sage das jetzt mal, und bitte, das ist jetzt kein Ausdruck, den ich missverstanden wissen möchte, ich sage jetzt einfach mal, das ist rau und ruppig und es ist auch ein ganz klein bisschen so, als hätte man eine glatte Form nochmal den Berg runtergerollt. Mhm. Und dass Peter Storer dazu in der Lage gewesen ist, eine solche Arbeit für sich zu definieren und zu entscheiden als ein vollgültiges Werk, das bewundere ich sehr, weil diese Rauigkeit und diese Ruppigkeit in einer Arbeit, das lernt man erst im Leben zu schätzen, dass also nicht die glatten Oberflächen mit uns Menschen etwas machen, sondern dass die gelebten Oberflächen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und zufälligerweise ist mir vor kurzem nochmal Rako-Keramik begegnet. Die Haltung der Rako-Keramiker war wahrscheinlich eine ähnliche. Diese Rako-Geschichten, wenn man sie sieht, sind wunderschön, aber sie sind krumm, haben Risse und sind entstanden aus einem Geist heraus, bei dem es unbedingt darum ging, etwas Lebendiges zu erstellen und nicht ein Stück Design. Und Peter Storer Arbeit hier an der Stelle, die fand ich so exemplarisch für ein lebendig formuliertes Werk, an dem man sich auch ständig reibt, wie an einem Menschen. Mhm.
Ja. Das ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Jetzt sind wir schon ganz,
jetzt ist gut.
Jetzt sind wir schon ganz tief drin im Werk. Und ich habe mir direkt das Wort ruppig aufgeschrieben, ja. Weil ich glaube, das trifft es unheimlich gut. Ja. Und ich finde es bemerkenswert, wie wenig Zeit sie hatten. Und da merkt man, glaube ich, ein Malerverständnis, auch wenn man sich nicht begegnet ist. Ja. Und diese Mitlebenqualität, diese Qualität des Mitlebens. Und es gibt einen ganz schönen Aufsatz von Draxler über Resopal in der Küche, wie schlimm diese Oberflächen sind, die man immer putzen muss, die sind unmenschlich. Ne? Die sind immer perfekt, aber sobald der Mensch eigentlich in dieses Environment der Küche kommt, ist es eigentlich zerstört, ne? Weil der Mensch eigentlich nicht reinpasst. Das sind die Fettflecken und. Ne? Mhm. Und Storer hat sich, glaube ich, genau für die Elemente des Lebens interessiert. Es gibt von ihm eine fotografische Serie, das hat er so als künstlerische Forschung für sich archiviert, wo er prekäre Bauten fotografiert hat ne? Und das verfolgt hat.
Ja, es gibt ein Foto mit einer Baustelle. Er hat wohl, wie Frau Storer mir gesagt hat, oft Baustellen fotografiert, oder sie beide haben Baustellen fotografiert, nicht wahr? Und das fand ich auch wirklich sehr aufschlussreich, weil das Foto mit der Baustelle zeigt ganz klar diese rechte Winkel, die ihn wohl auch interessiert haben. Also die Ausstellung hier oben heißt ja auch übers Grid. Ne? Also da ist wohl auch ein Bezug zum Storer, wie man es sehen kann. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, das sind alles Baustellen, die da sind. Also wenn ich jetzt so durch Zäune hindurch geschaut auf Baustellen und ganz offen gestanden, das kennen Sie alle, wie oft sind wir nicht früher als Kinder durch Baustellen gestromert? Also das war doch viel besser als so ein fertiges, glattes Haus. Also muss ich sagen. Ja.
Und wir wollten ja eigentlich erst über die geografischen Räume sprechen, bevor wir direkt über den Werkraum sprechen. Ich würde nochmal zurückgehen zu der Zeit in Essen. Wie haben Sie Essen damals erlebt? Weil was mich an der Biografie von Peter Storer auch interessiert hat, ist, wie kommt man zur Kunst? Essen, so wie ich das mitbekommen hatte oder wie ich das bisher mir erschlossen habe, war noch, also ich habe letztens eine Performance-Veranstaltung in Essen besucht, auf einer Halde. Da haben Performance-Künstler abstruse Gesten gemacht und zwei Leute im Schalke-Trikot kamen vorbei und dann sagte der eine, was ist das denn? Und der andere sagte, vielleicht Kunst? Und dann sagte der andere nur, ich hoffe es für die. Und da dachte ich nur, Mensch, hat sich das Ruhrgebiet verändert, da fünf Leute machen irgendeinen Quatsch auf der Halde und man denkt direkt, ach Kunst. Ne? Und ich glaube, da sind 40 Jahre dazwischen oder 50 Jahre dazwischen und ich glaube, da hat sich einiges getan. Also wie haben Sie damals in Ihrer Kindheit und Jugend, wo Sie ja schon gesagt haben, Gymnasium ist nichts, ich will auf die Kunsthochschule.
Ja, also da wollte ich auch nicht hin. Also zunächst mal nicht, aber spielt auch keine Rolle. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es bei dem Peter Storer auf jeden Fall so gewesen ist. Er war relativ nah an der Folkwangschule dran, beheimatet, würde ich mal beinahe sagen. Und ich habe ein bisschen an der anderen Ecke gewohnt, aber wie gesagt, nicht weit entfernt. Und für mich war Folkwangschule auch immer ein sehr großer Name, der stand im Raum. Also da war eine Berührung, die war offensichtlich, kann ich mir beim Peter Storer unbedingt vorstellen. Und das andere ist, in Essen gibt es eines der hervorragendsten Museen, die wir hier weit und breit haben. Das ist einfach das Folkwang-Museum. Und ich habe eine Straße neben dem Folkwang gewohnt. Ja. Und im Folkwang gab es eine kleine Cafeteria. Der Kakao kostete 20 Pfennig. Also bin ich mit 9 Jahren da reingegangen, habe meine 20 Pfennig auf den Tisch gelegt und bin an einem unglaublichen Morris Louis vorbeigewandert, der mich also einfach mein Leben lang begleitet hat. Und bei Karel Appel habe ich dann immer drauf geguckt und fand natürlich irgendwann interessant, dass da ja Gesichter drin sind. Naja, es war nicht so weit weg, wie man meint. Aber ich glaube, ich war auch weit und breit das einzige Kind, was da so, ja, Wahrscheinlich ging es dem Peter genauso. Das sind so Zufälle. Im Grunde genommen, bei mir war es außerdem so, dass in Kettwig der Bildhauer Bernhard Troxbölker, den finden Sie, der hatte ein paar Kircheninnenräume gemacht und das war ein Onkel von mir. Ja, da war immer in meiner Kindheit, der andere Onkel war ein guter Nachimpressionist, der hat in Hösel in den Wäldern gelebt und gehaust. Und ich nehme an, dass es bei dem Herrn Storer genauso gewesen ist, dass es gab vermutlich auch schon in seiner Kindheit irgendwo Affinitäten. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Ja, es gab in der Familie, hingen immer ein paar Kunstwerke, aber soweit ich weiß, gab es jetzt keine direkten Onkel, der Bildhauer war. So, aber danach kann
da... Es gibt ein Onkel der Stadt, also, nee, Onkel nicht, Onkel der Stadtzeichner war.
Ja, das reicht ja schon. Oder wenn es also wenn es ein guter Gebrauchsgrafiker ist, aber so als Kind hat man meistens irgendwo eine Berührung doch mal gehabt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Die alte Landschaft bei den Großeltern, ein kleines Bild, das haben wir noch in der Küche hängen, die über dem Radio hängen. Also eine ganz normale, so schön, etwas kitschig, aber schön gemalte, akkurierte, kleine Arbeit. Ja. Das fand er schon als Kind großartig. Ja. Also es sind ganz einfache Dinge.
Also insofern ist es dann also der Stadtraum selber, der Ort als Raum, klar, aber dann wahrscheinlich auch der Familienraum. Ne? Das spielt wahrscheinlich eine große Rolle. Und wie gesagt, das Volkwang-Museum so vor der Tür zu haben, das war schon unglaublich. Ne?
Und Sie haben ja dann noch nach dem Studium in Krefeld die Entscheidung getroffen, noch nach Düsseldorf zu gehen. Mhm. Wie haben Sie das damals erlebt? Warum haben Sie noch den Schritt nach Düsseldorf gemacht?
Den habe ich erst sehr spät gemacht. Ich nachdem die Volkwang-Schule mich abgewiesen hatte, bin ich ein Jahr später dann in Krefeld genommen worden. Da war ich 17, das heißt mit 21 hatte ich mein Studium durch an der Schule und brauchte auch kein Abitur zu machen, Gott sei Dank. Und dann habe ich ein bisschen gelebt. Ziemlich viel. Also wenn das Leben so eine Sahnetorte ist, dann habe ich mir in der Zeit ungefähr die Hälfte abgeschnitten. Also so, es war, und dann ist mir so mit Ende 20, das war im Grunde genommen erst mit 29 oder 28, ich habe es vergessen, bin ich nochmal in der Akademie gewesen, aber nur als Gast. Und so nach 2,5 Jahren war das dann auch gut. Mhm. Ich hatte einen guten Lehrer an der Akademie.
Der Schwegler.
Der Schwegler, genau. Ist wirklich ein guter Mann gewesen. Also darüber gäbe es jetzt sehr viele Anekdoten.
Ja, wir wollen weiter. Genau. Und das seitdem ist es aber auch für Sie, dass ähnlich wie bei Peter Storer, Ruhrgebiet und Rheinland gehörten dann für Sie eigentlich zur Biografie dazu. Und wie würden Sie die beiden Räume miteinander vergleichen? Also Storer hat das, glaube ich, auch so gemacht. Er hat bis zum Schluss, oder sehr lange noch, nicht bis zum Schluss, aber sehr lange noch, das Feuilleton des Kölner Stadtanzeigers bezogen, weil er das in Köln sehr geschätzt hat und hat es dann weiter abonniert. Wie würden Sie die zwei Räume miteinander vergleichen?
Die Ruhrgebietswelt, den Raum des Ruhrgebiets, da geht mir immer das Herz auf, einfach vielleicht, weil ich daherkomme. Ich war vor einer kleinen Weile in Hamburg und da wohnt ein Teil der Verwandtschaft in einem sehr guten Stadtviertel in Blankenese. Und dann habe ich zum ersten Mal Wilhelmsburg entdeckt, also ein Arbeiterviertel. Und da ging also auch wieder mein Herz auf, also immer dann, wenn es rau wird und nicht mehr Blankenese ist, dann interessiert mich der Raum. Und das habe ich eigentlich immer und überall gesucht. Und es ist ja, im Grunde genommen ist das ja eine Landschaft. Man spricht ja nicht ohne weiteres von der Industrielandschaft. Und für mich ist es einfach eine ungeheuer schöne Landschaft. Mhm. Und das muss für den Peter Stocker genauso gewesen sein. Also da bin ich ziemlich sicher. Denn solche Dinge, die als Entwurf für das, was man eben bis dahin erlebt hat, das ist schon für mich ausgesprochen deckungsgleich, dieses Raue. Der Niederrhein selber, der bietet da andere Möglichkeiten. Als Raum und Landschaft ist da ja was vollkommen anderes. Peter Tollens kommt ja vom Niederrhein. Und was der Peter jetzt an dieser Stelle vermutlich gesagt hätte, ich kann es jetzt nur vermuten, das ist eben, dass er eben auch von diesem niederrheinischen Raum in vollkommen anderer Art und Weise geprägt worden ist. Aber da vermutlich gab es einen noch anderen Raum. Der Niederrheiner an sich, also wer von Ihnen Hans-Dieter Hüsch jemals gehört, gelesen oder gesehen hat, der Niederrheiner an sich, der weiß nix, kann aber über alles sprechen, so ungefähr auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine psychologische Prägung, die noch einen anderen Raum jetzt eröffnet, weil der Niederrhein ist ja flach und da gibt es jetzt also keine Industrie. Es gibt ein paar Erhebungen, aber ich glaube, wenn man sich das vorstellen dürfte, also die Bilder von Peter, also die kommen wirklich vielleicht auch ein Stück weit aus dem Raum, ne? Vielleicht auch ein Stück weit daher.
Gut, wir können ja die Aufnahmen über zuspielen und dann können Sie bei der nächsten Wanderung reden über alles, wissen von nichts und so, dann können Sie das miteinander diskutieren. Genau. Dann kommen wir zum vom geografischen Raum zum Werkraum, sind wir jetzt eigentlich auch schon, dass wir uns fragen, wie der geografische Raum eigentlich in den Werkraum reinspielt. Genau. Also deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Schnitt. Und da wäre wirklich eine ganz konkrete Frage an Sie als Künstler, wie wählen Sie den Raum, also den Malraum, den Raum für Ihre für Ihr malerisches Vorhaben, das Sie sich setzen?
Ich glaube, ich wähle den nicht. Mhm. Der wächst und der entsteht. Mhm. Ich habe keinerlei Vorstellung von dem Raum und ich rüttel dann so lange an einer Türe und stelle fest, sie geht nicht auf, der Raum bleibt zu. Und irgendwann stelle ich fest, aha, die Türe, die lässt sich wieder nach vorne und nach hinten öffnen, ist eine Schiebetür. Muss man drauf kommen. Oder aber, ich rüttel an der Tür und sie ist überhaupt nicht zu. Ich muss diesen Raum betreten, aber wie ich das mache, weiß ich nicht genau. Es ist eine... Ich glaube, der Raum lässt mich ein, ab irgendeinem bestimmten Moment. Wenn ein Bild entsteht, ist es über einen wahnsinnig langen Zeitraum ein nervtötender Prozess von gar nichts, weil man nur die Farbe transportiert. Sie haben nichts anderes dazu zu tun, als die Farbe dahin zu bringen. Sie haben in keiner Weise gemalt, Sie haben also nur Farbe da irgendwo an diesen Ort gebracht. Und dann kann es passieren, dass also dieser Bildraum sich öffnet und dann fängt vielleicht die Malerei an, aber es muss immer einen Punkt geben, wo die Notwendigkeit besteht zum Malen, weil sonst würde ich lieber spielen gehen. Also dieses Objekt von Peter Storer, das muss in die Not gewendet worden sein, sonst wäre es nicht denkbar. Es muss in einer Art und Weise notwendig geworden sein für den Peter Storer, diese Arbeit zu erstellen und in dem Zusammenhang zu akzeptieren, dass da vorne diese Lochplatte ist und an den Seiten, Vorsicht, ne, meine Wortwahl ist manchmal etwas lausig, also und an den Seiten diese komischen Farbschmierereien, ich liebe das, aber man könnte es auch wirklich für verunglückte irgendwas halten, aber diese Entscheidung hat er tatsächlich definitiv so getroffen. Und also für dieses Stück bewundere ich den Herrn Storer sehr, weil dazu gehört eine innere Art von Zugang zur Malerei, der ist sehr schwer zu finden. Also um das stehen lassen zu können, also um zu sagen, das ist für mich eine vollgültige Arbeit, muss man einiges gesehen haben und selber gemacht haben. Und man muss das auch aushalten. Also man muss es selber aushalten. Also
ja. Und Sie haben diesen schönen Satz mal gesagt, ich glaube, Sie haben gewartet, bis Sie 35 geworden sind. Mhm. Und da haben Sie kapiert, dass die Probleme der Malerei Ihre sind.
Ja.
Also dass es Ihre Aufgabe ist als Maler, Ihre Probleme der Malerei zu thematisieren und nicht Themen
ganz genau.
Kunst zu machen.
Genau, also, ganz genau.
Können Sie das noch ein bisschen ausführen, was Sie damit meinen, mein Problem und nicht das...
Ja, also Sie können sich das vorstellen, vielleicht so... Eben an der Akademie in Düsseldorf da wurden Bilder erfunden. Das heißt, die Künstler haben oft ein Thema, entsprechend der Professoren, Professorinnen, und man hält sich so ein bisschen daran fest. Ein Thema könnte zum Beispiel sein Sex mit einer Telefonzelle oder Ratten oder was gibt es da noch Schauerliches, Kartoffeln, sehr beliebt. Jedes Ding konnte gemalt werden, konnte als Anlass genommen werden, um zu einem Bild zu kommen. Selbst Leute wie Gerhard Richter und auch Gotthard Graupner, der ja selber ein Farbmaler ist, haben nie etwas über die Farbigkeiten in einem Bildraum von Studierenden gesagt. Mhm. Bis heute ist es so, dass also Düsseldorf da tatsächlich für mich auf jeden Fall, das ist nur meine Meinung, dass es bis heute dass es um Erfindungen geht im Bildnerischen. Also Bilder werden erfunden, werden entwickelt und die Farbigkeit eines Bildes, die ist zunächst einmal ja, vielleicht sowas wie eine nette Dreingabe, wenn ein Bild schön bunt ist oder wie auch immer. Oder auch grau, das ist ja egal. Tatsache ist, dass ich diese ganzen Themen, die man also irgendwo sich denken konnte, ob es Landschaften sind, Porträts sind und so weiter und so fort, die habe ich alle durchprobiert. Teilweise auf kleinen Leinwänden, teilweise auf großen Leinwänden. Ich habe meine Frau gemalt, ich habe also meine Frau gemalt mit einem Walchensee-Ansatz daneben, und mit einem Höllensturz daneben. Sie war immer so ein bisschen der Mittelpunkt in einigen Bildern. Ich habe meinen Sohn gemalt, ich hab wirklich eine Ratte gemalt. Ich hab aber auch eine Toilette gemalt und habe darunter in meiner damals absoluten Frechheit auch, wenn man jung ist, ist man frech, habe ich dann unter das Blatt noch Galerie geschrieben, Entschuldigung. Also ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Bis heute gibt es in meinem Archiv, ich habe ein Archiv, weil ich das meiste ausprobiert habe, immer nur auf geduldigen DIN A4 Blättern. Da sind in den 50 Jahren, die ich also jetzt irgendwie doch mit DIN A4 Blättern zu tun habe, sind ungefähr 7000 Arbeiten. Und da sind also diese ganzen Themen in diesem Archiv, was ich habe, die sind gespeichert. Daneben gibt es aber noch einen anderen Teil. Das ist die Kunstgeschichte. Ich habe in meinem Leben circa 1000 kleine Bilder nach der Kunstgeschichte gemalt, ungefähr groß wie eine Hand oder noch nicht einmal, einfach auf dünnem Papier, weil ich habe sie abgemalt aus Büchern. Und die sind auch nicht im Handel, mit Ausnahmen vielleicht. Diese Papierarbeiten aus dem Archiv, die sind auch allenfalls mal als Geschenk irgendwo unterwegs. Das Thema, das habe ich in gewisser Weise abgehakt, was ein Thema ist. Und dann kam das Problem mit der Farbe. Und das ist so ungefähr tatsächlich gewesen, als ich den Peter Tollens kennengelernt habe. Der Peter Tollens hat mir einfach über die Bilder, die er mir gezeigt hat, klar gemacht, was Malerei leistet, wenn sie sich nicht mehr ums Thema schert, sondern wenn sie sich um die Farbe allein kümmert. Und daraufhin musste ich im Grunde genommen nicht sonderlich weit gehen, um also das vollkommen präzise nachvollziehen zu können. Aber ich konnte es nicht machen. Also ich konnte nicht plötzlich ein monochromes oder andererseits monochromes Bild malen. Das hat sich ein bisschen langsam davon abgelöst. Und das ist so ein Bild. Mit ein bisschen gutem Willen kann man da immer noch so ein Pöttchen erkennen, also einen Gegenstand. Mit ein bisschen gutem Willen. Das heißt, ich habe mir in der Zeit dann einen Gegenstand ausgesucht, einen ziemlich blöden, ein kleines Wasserglas. Kannte Peter Dreher nicht, wusste nichts von dem, natürlich nicht. Und habe also mal so anderthalb Jahre lang nur Wassergläser gemalt, groß und klein und rauf und runter. Und plötzlich wurde mir klar, das, was mich interessiert, das war nämlich nicht das Pöttchen, sondern eigentlich das Innere. Also wie das da drin aussieht, mit diesen ganzen Reflexen. Also wenn Sie sowas sehen, da sind ja 1 Million Lichtreflexe drin. Und das ist, wenn man das zum ersten Mal malt und das gelingt, das ist unglaublich. Also dieses Gelingen ist toll. Und dann will man natürlich wieder und wieder dieses Gelingen verspüren. Und dann wird es irgendwann immer genauer, wie eben beim Peter Dreher. Oder wie bei mir, es löst sich auch davon wieder. Und naja, im Grunde genommen habe ich das Glas leer getrunken, vielleicht in gewisser Weise. Und da hat sich dann ein Raum aufgetan, eben dieses Gefäß der Malerei. Ich habe es wirklich immer so empfunden, dass das, ja, daher vielleicht auch diese Liebe zur Raku-Keramik, dieses Gefäßhafte. Es hat mich aufgenommen. Ja.
Und das ist, kann man auch analog eigentlich sehen, wenn man das Werk von Peter Storer kennt, dann kommt er auch von einer, anfangs sieht man Dalí in seinen Werken, sieht man wirklich Zeichnungen durchgearbeitet, dann gibt es surrealistische, ne, auch Max Ernst. Und dann kommt irgendwann die Neuen Wilden, wo er da mit dabei ist und riesige Pub-Environments auch schafft und sich da durchmalt. Und ich weiß nicht genau, ob es auch Peter Tollens war, aber es ist auch die Zeit, wo dann die Farbe zum Thema wird und dann wirklich die Konzentration auf die Farbe und auf den Farbraum und das Durchmalen, plus dass er dann auch noch die Malkörper, auf die wir noch kommen werden, wo er sich nochmal einen eigenen Raum schafft. Und was Sie, um zu den Malkörpern zu kommen, was Sie in oder was in Texten über Sie steht, ist immer Farbe als Körper. Ne? Also dass Sie Farbkörper, das sieht man ja auch hier sehr schön, oder auch da, ne, sieht man sehr schön, dass Sie dieses Volumen und das Körperliche der Farbe an sich thematisieren. Während Peter Storer dann noch einen Vorschritt eigentlich macht, nämlich den Malgrund für sich erstmal festzulegen. Und ich glaube, das tun Sie ja auch. Das heißt, wenn Sie anfangen zu malen, der Bildraum ist vielleicht nicht klar. Aber was ja klar ist, ist, dass Sie einen Malgrund wählen. Und dieser Raum ist definiert.
Absolut.
Und das, darauf zielte meine anfängliche Frage ja, auch ab, nicht nur auf den Bildraum, den man sich imaginiert oder an dem man sich ranmalt, sondern dass man ja eigentlich Parameter in dem Moment, wo man sagt, du bist mein Grund, auf dem ich jetzt den Acker bestelle für die nächste Zeit. Das gibt ja unheimlich viel vor. Man kann auf jeder Größe nicht alles machen und ein Quadrat ist was anderes als ein polygonales Rechteck.
Ja. Das war natürlich damals dann für den Peter Tollens ausgesprochen wichtig, dass er also zum Teil die Ränder seines Bildes ein bisschen nach hinten weggeklappt hat, dass die Bilder ein bisschen vor der Wand stehen. Aber Peter Tollens und ich haben also gleichermaßen immer ein Credo gehabt, nämlich die Geschichte findet absolut mit den klassischsten Mitteln statt, die man sich denken kann. Leinwand und ein Keilrahmen oder irgendwie ein... Also es bleibt im Grunde genommen fast immer im Rechteck, so gut wie immer. Ich glaube, beim Peter gab es auch mal ein Tondo, bei mir gab es auch mal ein Tondo. Also es spielt keine Rolle. Letzten Endes waren wir an der Stelle, sind Peter und ich, also Peter Tollens und ich, viel, viel, viel konservativer. Also den Schritt wäre für mich unmöglich gewesen. Inhaltlich finde ich das fantastisch, bloß machen würde ich das, könnte ich das nicht. Also es würde nicht gehen. Es würde einfach nicht gehen. Also diese ganze Verrücktheit, die da stattfindet, also, ne, ist wieder, entschuldigen Sie bitte das Wort, aber das alles, was da stattfindet, ich habe immer gesagt, das muss jetzt bei mir irgendwie in der Fläche stattfinden. Wie ich das jetzt hinkriege, weiß ich nicht genau. Aber ich möchte, dass es eben auf der Leinwand stattfindet. Und also ich bin da wesentlich, wesentlich konservativer als Peter Storer. Wirklich wesentlich. Das ist jetzt keine Wertung. Aber ich finde es also ungeheuer, ich sage jetzt das Wort nochmal, ist ziemlich rotzig einfach auch. Ne? Habe ich vorhin Frau Storer, glaube ich, auch schon gesagt. Finde ich toll. Also ich liebe Dinge, die eben auch was Freches im Grunde genommen haben. Und das ist doch eigentlich interessant. Dann war der Peter also, jemand war im Grunde genommen ein ganz zurückhaltender Mensch, aber an der Stelle, da findet alles statt, aber keine Zurückhaltung. Das ist ziemlich provokant.
Ja, ich hatte zum ersten Mal die Gelegenheit, das war seine letzte große Ausstellung 2017, sein Werk kennenzulernen. Ich bin da durchgegangen und ich wusste natürlich, wie alt er ist. Und ich habe gesagt, was ich toll finde, ist, man weiß zum Teil nicht aufgrund der Farbwahl, das hat man hier auch bei dem, ich nenne es immer das Vogelhäuschen, dass man nicht weiß, Mann oder Frau, wer malte eigentlich, ne, dass ihn das nicht interessiert hat. Und dass er auf der anderen Seite, man wüsste auch nicht, wie alt dieser Künstler, diese Künstlerin ist. Das heißt, man hatte auch noch den Farbgeruch, den frischen Farbgeruch im Raum. Also da unterscheiden sie sich, das heißt, da sind sie weniger ruppig, aber auf eine andere Art und Weise, das fand ich ganz spannend, als ich über ihr Werk mich eingelesen habe und eingesehen habe, haben sie einen interessanten Begriff benutzt. Das heißt, wir haben ja große Leinwände hier auch im Raum, sie haben den Begriff des Vernähens. Ja. Das heißt, was sie ja machen ist, sie nehmen Farbfelder, das heißt, sie nehmen einzelne Farben, die sie mehrfach schichten, die sie abkratzen, wo sie übermalen und sich lange an ihr Bild heranmalen. Und dann gibt es einen Weg, also auch mit den Fingern und mit verschiedenen Werkzeugen. Und dann gibt es diese Momente des Vernähens. Sie sprechen dann auch vom Patchwork. Können Sie da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
Die Naht. Das Vernähen und die Naht. Immer wenn zwei Farbflächen aneinander stoßen, selbst wenn es also vollkommen glatt gemalt ist, also irgendwie stößt es jetzt aneinander. Ne? Also wie macht man das jetzt mit dem Rand, da wo es aneinander stößt? Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Also der Josef Albers, der hat es also ganz, ganz vorsichtig mit einem Spachtel, nicht mit einem Lineal und nicht am Lineal, sondern von Hand diese geraden, wunderschönen Quadrate gemalt. Also gut, man sieht im Grunde genommen keine Naht, aber irgendwo ist sie natürlich vorhanden. Und die Naht findet auf wundersame Art und Weise immer wieder mal statt. Man kann im Grunde genommen eine Naht auch definieren, indem man einen so breiten Pinsel nimmt und eine grüne Fläche malt und einen genauso breiten Pinsel nimmt mit einer weißen Fläche. Und wenn man dazwischen auch nur einen halben Millimeter Platz lässt, dann ist das eine Naht. Und für mich war es immer sehr interessant, diese Dinge grob zu vernähen. Also, dass ich in die eine Fläche hineingegangen bin und in die andere und das so miteinander vermischt habe. Aber die Naht hat auch noch was anderes. Die Naht hat auch was zu tun mit einem Riss im Auge. Und dieser Riss, der ist, glaube ich, ganz wichtig, dass irgendwann im Auge der Menschen, die Kunst lieben, Kunst machen, Kunst kaufen, es muss irgendein Riss geschehen, der verursacht, dass das Licht wieder in das Auge hineinkommt. Das Auge wird von dem Moment der Geburt an restlos zugemüllt mit Dingen, die teilweise wirklich also, schwierig sind. Und die ganze Kultur, die ganze Schulzeit und so weiter und so fort. Man wird als Mensch immer weiter und weiter zugeschüttet mit Informationen und in dem Moment, wenn in diese zugeschütteten Augen, wenn die wieder ganz vorsichtig mit einem feinen Riss, mit einer versehen werden, dann entsteht so etwas wie eine Möglichkeit, an der Stelle, das ist auch diese Stelle der Naht, diese Naht muss eigentlich geöffnet werden. Mhm. Und in dem Moment, wenn das stattfindet, dann hat man die Möglichkeiten, so etwas, das fällt durch diese ganze Zivilisation, plötzlich fällt ihnen selbst an ihrer eigenen Arbeit etwas auf, wo sie dazu in der Lage sind, das als ein Werk anzuerkennen. Das ist von ihnen, das haben sie jetzt gemacht und so gut oder so schlecht es jetzt gerade ging, aber sie haben immerhin diese Gewissheit, okay, ist jetzt meins. Wie gut oder wie schlecht auch immer, aber und morgen sieht es vielleicht wieder anders aus. Ne? Und dann geht man vielleicht wieder mit anderen Dingen dran. Aber die Naht und der Riss, das ist für mich eins.
Und was dann stattfindet ist, oder das wäre eine Frage an Sie, das heißt, Sie nähern sich dem Bild auch von verschiedenen Seiten an. Das heißt, Sie behandeln die Fläche nicht immer als ganze Fläche, sondern Sie behandeln sie auch in den Details. Und dann findet in diesem Prozess des Vernähens, wo sie die Naht auch bewusst stehen lassen, damit der Riss porös bleibt und aufbrechen kann, findet ein Zusammenfügen dessen statt. Das heißt, das ist eine poröse oder eine prekäre Verklammerung, ein prekäres Zusammenziehen.
Wird immer mehr so zu dem. Und früher waren die Flächen größer und die Nähte waren bei dem großen Bild, was unten hängt, kann man es deutlich sehen, die waren deutlicher. Und ich finde das Wort porös sehr schön. Das, was im Moment passiert, ist tatsächlich diese, also mir öffnen sich da ein paar neue Möglichkeiten, innerhalb der Malerei, um vielleicht auf meine Art und Weise solche ähnlichen porösen Annäherungen zu erfahren. Ist beim Peter Tollens auf eine andere Art und Weise ähnlich. Die Arbeit hat sich auch verändert, nicht zum Porösen hin, sondern auf eine andere Art und Weise, aber offensichtlich werden wir alle einen Tag älter und ja, kann was damit zu tun haben.
Gut, Cut. Ja. Ich wollte noch dann den Peter Storer reinbringen, weil was dann mich, als ich mir die große Arbeit von Ihnen nochmal angeschaut habe und dann geht man in den Raum zur Installation 2000, ist bei Peter Storer auch immer wieder, ich würde sagen, sein Problem, wie kann ich das Einzelne ins Ganze fügen oder zu einem Ganzen fügen. Und ich habe die Arbeit mit aufgehangen und es war unheimlich schwierig. Er selber hat das aus den Händen heraus und aus der Kenntnis seines Werks herausgetan. Es war unheimlich schwierig, dieses Teil und Ganze zu denken und zusammenzufügen. Und wenn man diese Arbeit in den Händen hat und an die Wand bringt oder wenn man länger davor steht, merkt man, wie sie miteinander kommunizieren, also wie die einzelnen Teile miteinander kommunizieren. Und dass er auch immer wieder die Trennung gelassen hat, zum Teil ganz dicht zusammenfügt, aber das Einzelne respektiert als Einzelnes. Und dieses Ausponderieren zwischen dem Teil und dem Ganzen, dann in einer installativen Wandarbeit als Installation 2000, fand ich auf sehr spannende Art und Weise, auch wo er die Einzelteile durcharbeitet und dann erst vernäht. Ne? Das fand ich auch eine sehr spannende Art, also Farbmalerei, wie Sie sie machen und gleichzeitig aber dann eine objekthafte Malerei im Raum.
Ja, also mir sind ein paar Sachen drüber aufgefallen. Insgesamt unter anderem ist eben einer der Farbmalkörper ist einfach rohes Holz geblieben. Und habe ich gedacht, auch prima, wir hätten uns gut verstanden, weil bei mir sind vielfach die rohen Leinwände noch zu sehen. An der Stelle ist mir wirklich klar geworden, dass der Peter Storer wahrscheinlich die Sachen sind, also wirklich mit Spackschrauben zusammengeschraubt und so weiter und so fort. Das Interessante ist, und da begegnen wahrscheinlich die beiden Peters und ich uns tatsächlich, wir haben keine Vorstellung von dem, was da entstehen wird. Wir haben null Vorstellung. Das heißt, wir wissen von vornherein überhaupt nicht, was da passieren wird. Aber wir wollen etwas sehen. Und wir wissen zwar nicht genau, was wir sehen wollen, aber wir wollen etwas sehen. Und die installative Arbeit von Peter Storer, die ist ja nicht entstanden, weil er sich gedacht hat, ich mache jetzt eine installative Arbeit. Nie im Leben. Der hat die zusammengeholzt, weil er es sehen wollte. Dann hat er das nächste Stück zusammengeholzt, weil er es sehen wollte. Dann hat er die Farbe genommen, weil er es sehen wollte. Er wollte etwas wissen. Und das ist etwas unglaublich Entscheidendes in dieser Arbeit, so wie ich es mittlerweile als Maler liebe und schätze, dass man etwas wissen will. Man geht nicht an so eine Arbeit dran und sagt sich, oh, ich bin jetzt Kubist oder was weiß ich nicht. Also der Brack, der hat sich selber nie als Kubist bezeichnet und diese Arbeit, die ist entstanden, weil er diese Bilder sehen musste und sehen wollte. Später hat er wieder ganz andere Sachen gemalt, aber speziell diese grauen Bilder aus den Anfängen des Kubismus, die wären in Bund überhaupt nicht möglich gewesen. Das hätte den wahnsinnig gemacht. Also dieses etwas wissen wollen und dann eben nicht mit der Sprache zu zerklamüsern, sondern übers Auge. Das Ganze geht absolut direkt übers Auge und ich glaube, es gibt von wem war das noch gleich? Ist egal, einer der Schriftsteller von im vorletzten Jahrhundert, der hat, glaube ich, gesagt, ach, wenn man doch mit dem Auge malen könnte, also direkt, ne, so auf die Leinwand ist so drauf, das wäre toll, dann hätte man diesen ganzen blöden Farbtransport nicht. Und der ist doof, dieser Farbtransport. Ich bin einfach 6 Wochen damit beschäftigt, einfach nur Farbe drauf zu kriegen und wieder wegzukratzen. Ist total blöde.
Und ich habe das mal so scherzhaft bei Stora als kein Konzept. Ne? Ja. Da ist natürlich ein Installationskünstler, der weiß, dass er irgendwas macht, ne? Aber gleichzeitig immer die Fähigkeit zu behalten, nicht vom Ende aus den Anfang zu wählen. Genau. Genau. Das ist, glaube ich, eine große Qualität und das spürt man dann auch bei den Arbeiten, dass sie sich davor verwehren, zu weit das fertige Produkt sich vorzustellen.
Das ist nämlich vollkommen das fertige Produkt. Also ich bin ziemlich sicher, der hat da ab und zu noch mal drauf geguckt, aber letzten Endes, also ich merke immer mit aller Deutlichkeit, wenn mich eine Arbeit entlässt. Mhm. Ich gucke die dann sicherlich noch manchmal an, aber sie wird mir auch immer fremder. Mhm. Also in gewisser Weise löst sie sich dann wirklich von mir ab und dann ist so ein Werk fertig und ich wüsste jetzt auch nicht direkt zu sagen, diese beliebte Frage, was will ich denn da mit der Welt jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Mhm. Also beim besten Willen, ich weiß es einfach nicht genau. Aber für mich ist es natürlich ein unglaubliches Glück, dass die Menschen meine Bilder auch lieben oder die von Peter Theuns oder eben die von Stora. Also da findet offensichtlich etwas statt. Mhm. Und zwar ist es wohl, es muss was mit Liebe zu tun haben und mit Zuneigung und mit Zuwendung. Also mit etwas zutiefst Humanem. Mhm. Und also wenn das nicht passiert, also für mich ist das nichts.
Sie haben auf sehr schöne Art und Weise Ihr Atelier auch als Paradies beschrieben. Ich glaube, das kann man ganz schön. Was ich auf anderer Ebene noch ganz interessant finde, ist, dass Sie zwar Farbmalerei und, da findet man sie auch drunter und das ist so eins, aber dass Sie eigentlich immer sehr frech und dann doch auch, würde ich sagen, ruppig, auch das nicht getan haben, beziehungsweise sich dem auch, also nicht verweigert, aber auch immer sich erlaubt haben, auch wie im Katalog von 2009, da sieht man dann auch figurative Malerei von Ihnen, dass Sie dann sagen,
Das sind diese kleinen Bilder aus der Kunstgeschichte.
Genau, dass Sie sagen, das interessiert mich jetzt nicht, dass ich Farbmaler bin, ich bin Maler.
Ja, genau, ganz genau. Ich finde das jetzt nicht, aber genau darum geht's. Also kann man nicht erkennen auf die Entfernung, aber können Sie nachher gucken. Das sind so meine kleinen Abenteuer nach der Kunstgeschichte und davon gibt es also sehr viele. Ich habe heute noch eins gemalt, also wirklich heute, ich habe einen Toulouse-Lautrec abgemalt. Also, das ist sowas total Verbrauchtes. Ne, hängt in jedem Mädchenzimmer, hängt es auch gut als Poster. Und dann male ich das nach einem Buch so ganz klein. Aber der Unterschied ist, ich sehe die Farbe dort und dann überlege ich die ganze Zeit, boah, was hat der da wieder zusammengemurkst? Also da sind Farbigkeiten drin und die sind quer durch die Kunstgeschichte bei jedem Maler anders und immer wieder so toll, dass mir einfach der Atem stehen bleibt. Und ich selber kann das nicht. Das macht mich wahnsinnig. Also ich kann nicht diese Farbigkeiten. Die Maler dieser Zeiten konnten mit Farbe ganz anders umgehen. Und dann irgendwann plötzlich über den Expressionismus ist da was verloren gegangen. Der Expressionismus, der war im Gegensatz zu den Impressionisten, der war ja schon sehr, sehr bunt, hat sich im Wesentlichen oftmals in der Farbigkeit reduziert auf sehr kräftige, deutliche Farbtöne, also dieses Gelb, Rot, Blau. Ja, es ist egal, ich möchte das jetzt auch nicht dabei stehen lassen. Die Farbigkeit ist immer noch bei den Expressionisten teilweise auf jeden Fall ungeheuer fantastisch und ungeheuer komplex, wirklich. Es ist nicht Gelb, Rot, Grün und Blau, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber wenn Sie heutzutage an den Akademien unterrichten schon mal, also irgendwo haben wir das alle vielleicht mal gemacht, wenigstens eine Zeit. Also die jüngeren Studierenden, die sind natürlich jetzt nicht mit der Kunstgeschichte groß geworden, sondern die sind mit einer relativ plakativen Welt zwischen Manga und Mickey Mouse oder sonst wo groß geworden und eben auch dann kultiviert worden in gewisser Weise. Die gehen also tatsächlich mit Farbe nochmal ganz anders um und teilweise kann das dann wieder sehr, sehr, sehr kultiviert werden, aber es ist manchmal eben auch wieder an einer Stelle, wo die Farbe gegenüber dem Bildinhalt zurücktritt. Das ist jetzt eben einfach so rot. Und die Sache ist nicht einfach so rot. Das ist längst nicht so einfach. Also, ich muss jetzt ein Beispiel aus der Kunstgeschichte hervorkramen.
Gerne, gerne.
Also, ich sage ja, Onkel Michaels Märchenstunde. Aber beim Greco, beim Maler El Greco, gibt es also ein Bild, da hat jemand rote Handschuhe an. Und steht da einfach mit so einem roten Handschuh und zeigt irgendwas. Und dann sagt Frau Surmann, die Kunsthistorikerin vom Columba, der sage ich dann, hör mal, Frau Surmann, ich habe da was ganz Tolles gemerkt. Dieses Rot von dem Handschuh, das ist völlig egal, dass das ein Handschuh ist. Da musste einfach Rot hin an diese Stelle. Da sagt sie, nee, so einfach ist das nicht. Das ist doch ein Kardinal, der muss doch rote Handschuhe anhaben. Ich sage, nee, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Also wir streiten uns die ganze Zeit herrlich darüber, warum irgendwo ein Rot ist. Das Verrückte ist, man könnte jetzt ja meinen, wenn ich ein Bild aus der Kunstgeschichte grob pixele und mache die Raster so groß, ne, dann ist der Gegenstand weg. Das Verrückte ist, dieser Gegenstand, der ist noch ungeheuer lange da. Also selbst wenn das Bild unglaublich grob wird und die Pixel sind also so groß, Sie können die Madonna immer noch irgendwo wittern. Und jetzt kriegen Sie ein großes Problem. Wenn nämlich jetzt die Madonna irgendwo vielleicht auch mal zufälligerweise einen gelben Handschuh tragen könnte, dann können Sie nicht diesen Gelbpixel, der jetzt einfach nur noch ein Pixel ist, der große Handschuh, den können Sie nicht an eine andere Stelle in dem Bild schieben. Das geht kaputt, das Bild. Mhm. Das Gelb muss genau an der Stelle sein. Und es ist ein ganz bestimmtes Gelb. Und nicht irgendwie irgendein Gelb, sondern es ist ein wunderbares Gelb. Wo hat der Mann dieses Gelb her? Fragt man sich beim Stefan Lochner wirklich. Es ist so fantastisch. Diese kleine Madonna da im Museum in Köln. Boah, bin ich begeistert.
Gibt es ja die schöne Anekdote oder also nicht Anekdote, sondern dass Richter, als er sein Richterfenster gemacht hat, ne, dass das ja vom Algorithmus eigentlich bestimmt war, dass er am Ende reingegangen ist, weil er gesagt hat, tut mir leid, das muss nach da, genau. Das muss das da, das genau. Muss nach da. Genau. Weil es gibt eine Notwendigkeit der Farbe an einer Stelle.
Die Notwendigkeit, so, da sind wir wieder, es muss in die Not gewendet werden, die Entscheidung. Ja. Und sonst ist das Käse.
Das fand ich auch sehr schön, weil sich jede Zeit hat ihre Palette. Ne?
Ja,
also,
dass
das ganz auch ganz wichtig ist. Ne? Ja. Man kann nicht zu jeder Zeit jede Farbmalerei malen.
Ganz
das
genau.
Heißt, auch das ist ein historische und kein autonomes, aus der Zeit gehobenes Arbeiten.
Absolut richtig. Wenn Sie mal den deutschen Impressionismus vergleichen mit dem französischen. Der französische Impressionismus, wunderbar, leichte, wunderschöne Farbigkeiten, also auch die Fauvisten dann, es war eine unglaublich schöne Farbigkeit. Gucken Sie sich mal einen deutschen Impressionisten an, so ein Liebermann. Ich liebe Liebermann und ich liebe Korinth über alles. Aber die Farbe, das ist graue Soße, braune Soße. Und dann kommt zwischendurch irgendwo mal ein Grün und Blau. Aber ansonsten sind es nicht nur Tertiärfarben, das sind Quintär- oder Oktiliärfarben. Auf jeden Fall, die sind absolut nicht bunt, diese Bilder von Liebermann. Und die bei den Franzosen, ja wunderbar. Ne?
Manchmal war am Strand.
Ja, alles einfach. Entschuldigung, hier geht gerade was durch.
Ja, wir haben jetzt schon viel auch über die zeithistorischen Kontext gesprochen. Und was ich ganz interessant finde, dass Sie haben ja darauf verwiesen, dass Sie kunsthistorische Bilder nehmen und die abmalen. Und es gibt auch, oder am Anfang war es so, dass Sie übermalt haben. Mhm. Das habe ich Ihren Texten gefunden, dass Sie also Bilder genommen haben und die übermalt haben immer wieder. Und das gibt es bei Peter Storer auch sehr stark. Mhm. Dieses Übermalen der vorgefundenen Bildwelt, was bei ihm war ganz bewusst nicht die Kunstgeschichte allein ist, sondern wirklich aus den Medien, die Bildwelten aus den Medien. Hier sind jetzt gerade Künstlerbücher von ihm noch vorne liegen, auch Künstlerbücher, wo er Magazine übermalt hat, die er bewusst gesucht hat. Also diese Malerei in Kontakt bringen mit den Vorbildern oder mit den Bildwelten. Wie sehen Sie da, oder sich in die Welt gestellt, in die Bilderwelt gestellt oder in die Bildwelten gestellt?
Das war immer so ein merkwürdiger Wunsch. Also ich weiß nicht genau, wie viele Maler ich abgemalt habe, aber ich habe mir dann immer vorgestellt, ich dürfte die kennenlernen. Und eigentlich ist es natürlich nicht möglich, aber wenn man so ein Bild, und selbst wenn man es noch so klein macht, wenn man es anfasst, also wenn man wirklich das Bild selber anfasst und nicht nur sieht, da lernt man schon etwas auch über den Maler kennen. Und ja, also diese Verbindung ist für mich sehr wichtig. Aber dazu
haben Sie keine Lust, zu Mickey Mouse einzugehen, sondern genau. Sie brauchen ein Vermeer oder Toulouse-Lautrec. Okay.
Ja. Ja, also ich hätte auch gerne Karl Barks wahrscheinlich kennengelernt, aber nicht so sehr über seine Arbeit, vielleicht als Mensch. Aber im Grunde genommen, also wenn Peter Tollens und ich miteinander sprechen, also es ist immer so, ich habe es einmal erlebt, dass jemand neben uns gestanden hat und einfach wirklich im Grunde genommen, ich glaube den Namen Picasso, den kannte er, aber es war einfach eine Person, die kannte sich in der Kunstgeschichte jetzt gar nicht aus und derjenige hat dann einfach gefragt, wer das denn alles nun sei. Also es ist nicht unbedingt so gang und gäbe und vor allen Dingen auch in den Kunstakademien ist es absolut, also es ist nicht notwendig, es besteht keine Notwendigkeit, dass die sich in der Kunstgeschichte auskennen. Nur für mich oder auch für Peter Tollens ist es wirklich, es ist uns eine Freude immer gewesen. Also wir gehen immer zu den alten Meistern, egal wo wir sind, und wir schauen es uns an und voller Zuneigung. Das ist für uns was Tolles.
Es ist auch manchmal schön, man ist freier, weil so viel Zeit dazwischen liegt. Das sind nicht die Kollegen oder Kolleginnen, über die man meckert, sondern die sind schon nicht mehr und man ist viel freier.
Ja, in diesem sicherlich, Bereich. In gewisser Weise auch, ja.
Kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir es noch an Fragen öffnen wollen. Der Umraum eines Werks. Bei Peter Storer ist das kuratorische Arbeiten unheimlich wichtig gewesen und das Kuratieren von Räumen. Und ich glaube, das merkt man auch in seiner Art zu installieren und auch seiner Art, eine Installation dann aufzubauen. Ich glaube, das hatte sehr viel auch mit seiner kuratorischen Beschäftigung zu tun. Oder wir haben hier einen Malkörper hängen, der hängt da eher wie so eine Fensterbank im Raum. Das ist etwas, oder wo er mit Malkörpern auch, wenn Besucher und Besucherinnen durch den Raum gegangen sind, fühlten sie sich von den Malkörpern eher gestört. Also das ist jemand, der dieses Raumdenken dann, glaube ich, auch durch die Ausstellungstätigkeit sehr geschätzt hat. Wenn Sie Räume installieren, worauf kommt es Ihnen da an? Also Sie, glaube ich, kuratieren nicht Ausstellungen, sondern wenn Ihre eigenen, ne?
Also,
oder sagen Sie, der Raum ist der Bildraum und der muss in sich alles und der Rest kann dem eigentlich egal sein?
Der Peter Tollens kann eine Ausstellung hängen. Ich kann es nicht. Mhm. Also ich bin immer froh,
wenn er dabei ist.
Wenn er dabei ist. Okay. Also, so viel zu dem Raum. Und dann gibt es natürlich noch den ganz anderen Raum, das ist der, dass ich ja immer wieder zum Glück auch ein Bild verkaufen kann und darf. Und dann habe ich ja gar keinen Einfluss mehr auf den Raum, wo das Bild hängt. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen, die dann mit so einem Bild umgehen, das im Grunde genommen goldrichtig machen. Also offensichtlich auch da geht es vom Bild aus. Mhm. Es scheint also nicht, ich habe also Bilder von mir, größere Arbeiten durchaus, die hängen an ganz kleinen, engen Wänden und umgekehrt auch schon mal, dass das dann so einen Ehrenplatz bekommt. Aber im Grunde genommen kommt es auch nicht selten vor, dass die Bilder, also absolut, ich will jetzt nicht gerade in der Küche hängen, aber dass die mitten im Leben von den Menschen hängen. Und das Schlimmste, was meinen Bildern passieren kann, ist im Grunde genommen, dass sie in der Kiste bleiben. Das passiert zum Glück nicht oft, aber zweimal ist es passiert, die Bilder gehen ein. Also die vertragen es nicht, wenn kein Licht da ist und kein Sauerstoff.
Also. Und bei Storer war es, glaube ich, ganz besonders so, dass er versucht hat, mitten ins Leben mit seinen Bildern zu gehen und dann sich auch an den Räumen orientiert hat und gesagt hat, ach, da ist ein Feuermelder, da setze ich einen Malkörper gegen. Ja, dass er wirklich den umbauten Raum, den architektonischen Raum als Teil der Leinwand, in Anführungsstrichen, ne, als Malfläche weiter begriffen hat und da versucht hat, Bezüge herzustellen, um mit diesem Raum auch zu arbeiten und den für sich zu erkunden und deswegen, glaube ich, auch dieses Bauen von Räumen, dass er auch die Räume gebaut hat, sich auch den Raum selbst konstruiert hat.
Ja, ja, bin ich von überzeugt. Da hinten steht in der Vitrine die eben diese kleine Architektur mit einem Hirsch daneben und da sind Anklänge an diese Rauminstallation, also man kriegt es rüber. Diese waagerechte Betonung in der kleinen Architektur, so eine kleine Fallerhäuschen-Architektur, man kriegt es irgendwie transportiert in das, was da drüben zu hängen ist. Und an der Stelle muss man, komme ich aber erst jetzt drauf, war nicht abgesprochen. Jetzt bringe ich mal, was ich ungern mache, sowas wie so einen großen Namen ins Spiel. Aber in dem Fall funktioniert es einfach mal. Wenn ich auf diese Architektur schaue und dann wiederum auch in die raumbezogene Malerei-Architektur von Peter Storer, da fällt mir Mondrian ein. Mhm. Und nicht umsonst, auch an der Stelle. Mhm. Weil, also bei Mondrian, das kann man also wunderbar, also weiß auch eigentlich jeder, dass es ja im Grunde genommen fast bis zuletzt gegenständlich war. Mhm. Das sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wenn Sie sich eben vorstellen, so ein Hochhaus und also da bei dem rechten oberen Bild vom Storer, könnte ja auch die hellen Flächen, die könnten ein Haus mit dunklen Fenstern sein. Und es ist sehr gegenständlich, also für mich. Muss ja nicht so gemeint gewesen sein. Aber bei Mondrian ist das ja nicht anders gewesen. Also teilweise waren ja auch da die Bilder selber wieder auf sehr erhabenen Platten montiert. Also da muss irgendwo, sagen wir mal so, ich wittere einen Bezug, aber ich kann ihn nicht beweisen.
Ja, wenn Sie sich die
sieht man ganz aktuell, Entschuldigung, in der aktuellen Ausstellung im K20 in Düsseldorf.
Ah ja.
Dieser Bezug Mondrians zur gegenständlichen, zur Landschaftsmalerei.
Oh Gott sei Dank.
Selbst in den letzten Jahren noch, also fast parallel zu dem, was eigentlich seine neoplastischen
ich danke Ihnen, Herr Dahler, das ist nett von Ihnen.
Wieder dieser Bezug.
Ich habe immer das große Problem, dass ich also etwas behaupte in solchen Gesprächen. Dann denke ich immer,
dann nach Hause gehe.
Was hast du da wieder erzählt? Aber gut.
Aber ich musste an Elisinski, Mondrian und Grund. Bei Peter Storer muss man natürlich auch denken, weil Mondrian auch die Bilder so in seinem Raum angeordnet hat, dass sie Raumbezüge aufmachen, und er hat seinen Raum auch mit Bildern gebaut. So, das ist auch, ne? Wenn man sein Atelier, die historischen Aufnahmen sieht, das heißt, auch da ist eine sehr enge Verbindung. Nicht nur die Gegenständlichkeit an sich, sondern dass man sagt, man nimmt es auch als Gegenstand, als Gegenstand dieser Welt und nicht als Bildraum, der außerhalb
und
dieser Welt steht.
Steht entgegen.
Genau, genau, das war's. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut, nach einer Stunde, glaube ich, knapp. Und,
vielen Dank.
Danke erstmal, aber vielleicht gibt es noch Fragen Ihrerseits. Sind Ihnen Dinge zu ruppig vorgekommen oder Sachen aufgefallen, die Sie noch an Herrn Tönges oder an Peter Storer reinbringen wollen?
Oder auch an Herrn Stockhausen.
Oder
an
mich, Also ich habe vor 40 Jahren irgendwann im Volkswagenmuseum den Schulhofen gesehen, von niederländischen Künstler, der auch eine gewisse Ruhigkeit, Selbstverständlichkeit und gleichzeitig Unnahbarkeit erscheinen lässt. Mhm. Also sind einige Arbeiten hinter Ihnen zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gold mal in ganze Gold sehe, das könnte durchaus München und Schonhofen zusammen gegeneinander stehen. Das Schöne finde ich, dass die einerseits so lässig und grün sind und gleichzeitig so unerwartet. Und man ist in dieser Ausstellung gewesen, ich kannte den vorher nicht. Mhm. Und ist auf einmal komplett in einer anderen Welt, obwohl das Material so reduziert ist, die Formensprache so scheinbar einfach ist. Und er selber hat ja in der Post gearbeitet, und als der berühmt war, hast du immer noch am Schalter gesessen, um wahrscheinlich diesen Abstand zu halten. Das hat mich sehr fasziniert. Und da habe ich so ein bisschen jetzt beim Zuhören und beim Zuschauen gedacht, da ist was Artverwandtes vielleicht.
Plus das dann dieses architektonische Element, was bei Schonhofen drin steckt. Ja, ne? Hier mit der Epoxidharzarbeit ist bei ihm beim Storer natürlich ganz stark drin.
Ja, aber auch dieses spröde Lässige, was ja eigentlich ein Widerspruch ist. Das ist es eben nicht.
Ja, die Widersprüche, die sind, glaube ich, immer und immer wieder und überall zu finden. Die sind vor allen Dingen sprachlicher Natur. Im Auge verwehen die. Also im Auge bemerkt man das so, da fallen dann so sicherlich die richtigen Worte unter Umständen, aber manchmal eben auch fehlen einem die Worte einfach. Und diese Widersprüchlichkeiten, die sind sehr, sehr oft in künstlerischen Arbeiten, die sind auch nicht zu lösen. Die sind nur im Werk irgendwo auch nicht lösbar.
Und das sind die spannenden Stellen.
Ja, wahrscheinlich.
So, das sind ja, die, wo es eben nicht glatt wird, genau. Ne, sondern wo es im Werk hakt oder kämpft oder dissonant klingt.
Genau, ganz genau. Also beim Peter Storer hatte ich gesehen, gibt es einige malerische Arbeiten auch, also richtige Tafelbilder. Einige sind sehr, 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 ich möchte beinahe sagen, vornehm. In schönstem Grau und mit ganz kleinen Spuren drin und dran. Also wirklich, wirklich toll. Und es gibt ein paar andere, die sind in der Farbigkeit also dermaßen schrill. Also ein Pink ist da irgendwo abgebildet. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, wie hält er das denn jetzt aus? Also, aber da eben wieder zurück. Ich bin sicher, er wollte es einfach nur sehen. Geht das? Dieses geht das? Und das ist unglaublich entscheidend.
Ich glaube, Dana erzählte mir, dass ein Künstlerkollege dann manchmal zu ihm sagte, ach, immer deine rosa Söckchenbilder. Ja. Also, und das aber auch ausgehalten hat, ausgestellt hat, die auch ganz bewusst gehangen hat. Ne? Also sehr, sehr stark, also da bis an Grenzen gegangen ist, die schwer auszuhalten sind, die aber Teil des Lebens sind.
So, ja, genau.
Sie hatten, glaube ich, noch eine Frage, ja.
Sie haben eine Frage.
Oder eine andere.
Sie haben natürlich ganz bewusst und natürlich auch, denke ich, heute jeden Widerspruch über Ihre Arbeiten als eine Malerei in einer wirklich ganz klaren Form. Hier wird Farbe als Materie auf einen Träger, als Papier, als Leinwand gebracht. Und was man dann hat, ist im klassischen Sinne ein Gemälde oder ein Tafel.
Genau, wenn es das denn
wird. Was wir in der Regel als zweidimensional wahrnehmen, wohl wissen, dass es letztendlich nicht zweidimensional ist. Und auch die Bezüge, die Sie hergestellt haben, Parallelen und faszinierende Aspekte, im Werk von Peter Storer beziehen sich, darüber haben Sie auch gesprochen, über Peter Storer als Maler, der aber nun hier als Träger in der Regel, wenn ich ihn in seinem Werk richtig kennengelernt habe, in der Regel eben nicht nur die vermeintlich plane Oberfläche wählt, sondern hier, ja, man könnte fast sagen, dreidimensionale Architekturmodelle, also auf die dann Farbe aufgebracht wird, auch im Sinne einer malerischen Beziehung. Aber es ist hier viel stärker, ja, eigentlich Malerei, ich sag mal, verknüpft oder assoziiert mit einer Objektkunst. Und ich erinnere mich an eine Ausstellung, die wir, mit wir meine ich, wir dafür jetzt keine Reklame machen, und zwar für aktuelle Kunst im Ruhrgebiet, vor vielen Jahren eine Ausstellung realisiert haben, Peter Storer zusammen mit Arbeiten von Elisabeth Sonnig. Erinnere ich mich an ein Gespräch mit Peter, in dem wir gesagt haben, sollen wir deine Arbeiten als Malerei ankündigen oder sollen wir hier von Objekten sprechen? Und wir wollten den Unterschied herausstellen, das stärker dreidimensional zu dem mehr Planen der Farbbahn von Elisabeth Sonnig, dem zugestimmt zu haben, sprechen wir ruhig von oder sprecht ruhig von Objekten. Ich darf sagen, das ist so ein wesentlicher Punkt, den ich im Unterschied sehe bei allem Malerischen. Deswegen nehme ich sie teilweise auch erst einmal wahr als Objekte mit ihrer bestimmten Positionierung im Raum, die aber dann nicht nur als gefundene Materialien zusammengesetzt sind, sondern dann malerisch bearbeitet sind. Also insofern ist hier eine Malerei in eine ganz andere Dimension noch, kriege ich auch noch einen ganz anderen Aspekt.
Das war und er
hat,
ich ja, ja, aber darf ich kurz fragen, wann die Ausstellung war?
Bitte?
Wann war die Ausstellung?
Ach,
ungefähr.
Ich habe mich schon gefragt, ich müsste ins Internet gehen.
2012.
7, 8 Jahre, 12 war es, bis 10 Jahre her.
Ja, okay, also relativ spät. War ja dann den Begriff für seine Arbeit Malkörper. Ne? Also das finde ich ganz interessant, dass er dann auf den... Und dann,
aber es war uns eben wesentlich auch, eben herauszustellen, bei Elisabeth Sonnig handelt es sich um Arbeiten, die hatte damals auf Leinwand und eben auch Farbbahnen, die sie dann einfach noch so an die Wand hing und auf dem Boden fließen ließ. Ja, das bei Peter schon so war, dass wir bewusst auch bei der Auswahl dann uns orientiert haben an dem objekthaften Charakter der Arbeiten, die Malerei nie außer Acht lassen.
Ja, wobei dieser also Begriff Malkörper, den hat er ja schon 1999 geprägt mit der Arbeit, der war schon gesetzt.
Der Malkörper war gesetzt, aber viele Maler verstanden ja nun ihre Arbeit auch entweder als Farbkörper als wie auch immer verbrauchen Körper und auch Peter Toll ist ja nur in seinen jüngeren Arbeiten versucht, die so von der Wand abzuheben. Ja, wir kriegen sie etwas Körperhaftes, aber letztendlich nehmen wir sie vielleicht noch eher wahr, so als klassische Tafelbilder, dieses Objekthafte noch nicht so herausstellen lassen.
Da gab es noch eine Meldung von Julia Krings.
Zählt ihr genau in die Richtung?
Achso, okay. Herr Zuschlag hatte sie jetzt nichts
gesagt. Ja, mich würde bei Peter Schnurrer noch etwas interessieren zu hören über den Zusammenhang zwischen der kuratorischen und der künstlerischen Arbeit. Mhm. Also war das Kuratorische eine Notlösung, ein Brotjob oder war das Kuratieren nicht möglicherweise auch eine Fortsetzung der künstlerischen Arbeit mit anderen Mitteln? Das wäre jetzt fast meine Vermutung, weil er offenbar auch aufgrund seiner künstlerischen Praxis und seines Künstlerseins ein guter Kurator war. Aber am Ende leitete er, wie wir gehört haben, mehrere Jahre hauptamtlich einen Kunstraum.
Mhm. Mhm. Dana könnte das noch besser zusammenfassen, aber ich mache das eben schnell und du unterbrichst mich. Ich habe einen Zwischenraum weggelassen, beziehungsweise ich glaube, ich habe ihn kurz erwähnt, dass er in Frankfurt war am Theater, viel auch dank deiner... aber erst in Frankfurt und dann in Köln noch als Bühnenbildner tätig war und das auch immer offen thematisiert hat und dass das für ihn auch eine wichtige Zeit war. Und dass er hat ja auch Pub-Environments geschaffen, das heißt den Raum eigentlich schon ganz früh mitgedacht. Und dann war die kuratorische Tätigkeit, glaube ich, irgendwann eine Zwangsläufigkeit. Was er immer gemacht hat, ist Künstler sein, malen. Und dann irgendwann aber auch mit dem Gang nach Essen vielleicht auch wieder der geografische Raum dann, wo er gemerkt hat, okay, hier fehlt mir ein bisschen was oder hier kann ich auch wieder Energie reinbringen und ich kann mich hier vor Ort einbringen und die Ausstellungslandschaft mitprägen und gleichzeitig dann im Raum arbeiten. Und ich glaube, da kommen zwei Dinge oder mehrere Dinge, glaube ich, zusammen. Und wenn man sich das Werk dann in Gänze anschaut, und das finde ich ganz spannend, ich glaube, die kuratorische Arbeit hat dann auch wieder auf die künstlerische Arbeit zurückgewirkt. Ne? Er hat das nicht getrennt, so wie er Leben und Kunst sehr wenig getrennt hat, ist das, glaube ich, eine sehr spannende Zeit gewesen. Aber er ist bis zum Schluss Künstler gewesen und bis zum Schluss sind Bilder entstanden und bis zum Schluss hat er gemalt.